Tagesordnungspunkte 8a bis 8c. Da geht es um die Beratung folgender Anträge von Bündnis 90 Die Grünen mit den Titeln Rückbau der EU-Klimapolitik stoppen, Deutschlands Klimaschutzlücke jetzt schließen, Klimagerechtigkeit CO2 bepreisen und das Leben für alle Menschen bezahlbar machen, sowie Luxusflüge besteuern, Klimaschutzlücke im Verkehr solidarisch angehen. Über den zuletzt genannten Antrag werden wir später dann auch namentlich abstimmen. Und für die Aussprache haben wir uns geeinigt auf eine Dauer von 60 Minuten. Und eröffnet wird diese Debatte von Bündnis 90 Die Grünen von Frau Abgeordnete Dr. Julia Verlinden. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, verehrte Zuhörende, vor 10 Jahren, da haben 194 Staaten miteinander vereinbart, die Klimakrise ernst zu nehmen. Dieses Klimaschutzabkommen von Paris ist gelebte Solidarität und Verantwortung, und es hat die Welt verändert, und zwar zum Guten. Die erneuerbaren Energien erreichen Ausbaurekorde. Das senkt unsere Strompreise. Der europäische Green Deal, der stärkt unsere Wirtschaft beim klimaneutralen Umbau. Das sichert Arbeitsplätze und Innovation. Und die Wiederherstellung unserer Natur rettet Lebensräume für Bienen, Feldhamster und stärkt die Resilienz unserer Ökosysteme. 10 Jahre später, heute bei der Klimakonferenz in Brasilien, hat die Bundesregierung diese Ernsthaftigkeit und Verantwortung leider vermissen lassen. Das zeigt sich auch am Regierungshandeln in Deutschland. Die schwarz-rote Bundesregierung hat beim Klimaschutz nicht nur die Handbremse gezogen, sondern viel schlimmer, sie ist als Geisterfahrer in die völlig falsche Richtung unterwegs. Sie wollen erreichte Fortschritte zurückdrehen, und damit gefährden sie unser aller Sicherheit und Zukunft. Die Bundesregierung stellt jeden Tag in Frage, auf was sich Mehrheiten in Europa längst verständigt hatten. Sie will wirksame Klimaschutzmaßnahmen abschaffen. Und dafür reißen CDU, CSU sogar die Brandmauer ein. Die Konservativen im Europaparlament nehmen für ihren Rollback immer wieder Mehrheiten mit den Rechtsextremen billigend in Kauf. Da ist jemandem doch völlig der politische Kompass verloren gegangen. Diese Arbeitsteilung zwischen CDU, CSU im Bund und im Europaparlament dient nicht nur einem völlig unnötigen und ideologischen Kulturkampf über Klima- und Umweltpolitik. Es geht Ihnen hier ja auch gar nicht um Details von Fachpolitik. Es geht um die entscheidende Frage, ob Europa unabhängig von Autokraten bleibt und den Weg der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit weitergeht. Statt auf demokratische Mehrheiten zu bauen, fällt die Bundesregierung der EU-Präsidentin Ursula von der Leyen kontinuierlich in den Rücken, gefährdet damit auch den europäischen Zusammenhalt und die Zukunft unseres Kontinents. Anstatt solidarisch zu sein, rollt die Bundesregierung lieber der fossilen Lobby und den Superreichen den roten Teppich aus. Sie handeln auf dem Rücken der Menschen kleiner Inselstaaten im Pazifik, wo die Unwetter mit jedem Jahr heftiger werden. Und sie tun es auf dem Rücken derjenigen in unserem Land, die am allermeisten unserer Unterstützung bedürfen. Der deutsche Plan für den Europäischen Klimasozialfonds hat inzwischen Monate Verspätung. Mit diesen Milliarden Euro könnte die Bundesregierung gerechte Klimapolitik unterstützen. Aber sie setzen lieber andere Prioritäten. Das ist ungerecht, das ist unfair, aber das ist auch änderbar. Ich frage mich wirklich, wo sind beim Thema Klimaschutz eigentlich die jungen Abgeordneten der Union, die Generationengerechtigkeit fordern? Wo sind sie denn? Die Politik hat es in der Hand, diejenigen in die Pflicht zu nehmen, die die Klimakrise am meisten anheizen, die fossilen Konzerne, die Rekordgewinne mit ihren dreckigen Geschäften mit Öl und Gas einfahren und die Superreichen, deren Lebensstil oftmals massiv klimaschädigend ist. Hier muss Politik klare Regeln setzen. Wir Grüne wollen, dass Luxusflüge extra kosten, denn Privatjets und Flüge in der ersten Klasse belasten das Klima besonders stark. Das nennt sich Verursacherprinzip, und diejenigen, die am meisten haben und auch am meisten verschmutzen, die zahlen ihren angemessenen Anteil, um die Schäden zu reparieren. Das sage nicht nur ich, das sagen auch europäische Staatschefs. Schade, dass Kanzler Merz so etwas nicht fordert. Stattdessen senkt die Bundesregierung sogar die Luftverkehrssteuer in Deutschland, während sie gleichzeitig den Preis für das Deutschlandticket weiter anhebt. Wie weltfremd ist diese Bundesregierung? Das geht komplett am Alltag der Menschen vorbei. Denn die Menschen fragen sich doch nicht, wie komme ich am billigsten nach Dubai? Die Menschen fragen sich, wie komme ich morgen preiswert und bequem und sicher zur Arbeit, zur Ausbildung oder zum Arzt? Da ist doch klar, welche Prioritäten die Bundesregierung zuerst erledigen muss.
Ihre Zeit ist abgelaufen. Für die CDU-CSU-Fraktion hat Herr Abgeordneter Dr. Thomas Gebhardt das Wort. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Grünen schreiben in ihrem Antrag, Friedrich Merz wolle Klimaschutz alleine über hohe CO2-Preise regeln. Diese Aussage der Grünen ist doppelt falsch. Es geht nicht um hohe CO2-Preise, erstens, und es geht zweitens nicht darum, alleine über CO2-Preise zu regeln. Diese Debatte gibt uns noch einmal Gelegenheit, deutlich zu machen, wofür wir wirklich stehen. Und dazu ist es hilfreich, dass wir gedanklich noch einmal einen Schritt zurückgehen und fragen, was sind denn eigentlich im Moment in unserem Land die großen Herausforderungen? Wir haben eine tiefe strukturelle Wirtschaftskrise. Und es muss uns gelingen, dass es mit der Wirtschaft wieder aufwärts geht. Das erfordert politisches Handeln. Und wir haben darüber hinaus die große Herausforderung der rasant fortschreitenden Erderwärmung. Und auch dies erfordert politisches Handeln. Und diese beiden Dinge sind für uns eben gerade kein Gegensatz, sondern es ist unser Ansatz, unser Ziel, dass wir starke Wirtschaft und Klimaschutz zusammenbringen. Die Wirtschaft ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Es geht doch darum, dass wir langfristig den Wohlstand in unserem Land sichern, dass die Kinder auch in 10, in 20, in 30 Jahren gut, sicher, gesund leben können. Und dazu gehört, dass wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen bewahren. Und meine Damen und Herren, um dieses Ziel besser als bisher zu erreichen, müssen wir eine ganze Reihe von Punkten verändern. Und ich kann in der Kürze der Zeit nur auf zwei Punkte eingehen, die Veränderungen brauchen. Der erste Punkt, das ist der europäische Emissionshandel für die Industrie. Stand jetzt enden 2039 die Zertifikate für die Industrie, auch für jene Teile, die im internationalen Wettbewerb stehen. Aber die Industrie braucht doch eine Perspektive über das Jahr 2039 hinaus. Und jetzt fragen manche, naja, 2039, das ist vielleicht weit weg. Nein, meine Damen und Herren, es geht um die Investitionsentscheidungen heute, jeden Tag. Heute, morgen, übermorgen werden Investitionsentscheidungen für oder gegen den Standort Deutschland getroffen. Und wir wollen, dass diese Entscheidungen wieder für den Investitionsstandort Deutschland getroffen werden. Und dazu gehört auch, dass wir regeln, dass die kostenlose Zuteilung, die teilweise kostenlose Zuteilung der Zertifikate verlängert wird, und zwar so lange, bis dieser angedachte CO2-Grenzausgleichsmechanismus als Schutzinstrument gedacht nicht ausreichend und bürokratiearm funktioniert. Wir können doch nicht den bestehenden Schutzmechanismus aufgeben, bevor der neue angedachte Schutzmechanismus wirklich funktioniert. Und ich will einen zweiten Punkt kurz ansprechen. Stand jetzt soll es ab dem Jahr 2028 einen europäischen Emissionshandel für die Bereiche Gebäude und Verkehr geben. Das ist gut, das ist richtig. Wir unterstützen das aktiv, weil das dem Klima hilft. Und es hilft unserer Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, weil wir damit den bisherigen nationalen Alleingang bei der CO2-Bepreisung beenden können. Und ich würde mir wünschen, dass alle Fraktionen dieses Hauses dieses Thema auch auf europäischer Ebene aktiv unterstützen. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion der AfD hat Herr Abgeordneter Carsten Hilse das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute und selbstverständlich werte Zweifler am natürlichen Klimawandel. Drei Anträge der Grünen, dreimal Heuchelei pur und dreimal, wie schon hundertfach hier am Rednerpult und in Anträgen zur Schau gestellt, radikale, menschenfeindliche linke Ideologie. Von Norbert Bolz stammt das Zitat: Man sollte Linke nicht pauschal beurteilen, denn sie setzen sich aus zwei völlig unterschiedlichen Gruppen zusammen, den Dummen und den Bösartigen. Zitat Ende. Gut, gerade bei den Grünen gibt es da sehr häufig Überschneidungen. Aber lassen Sie mich das anhand des Titels eines der heute eingebrachten Anträge erklären. Er lautet: Klimagerechtigkeit, CO2-Bepreisen und das Leben für alle Menschen bezahlbar machen. Die Antragsteller sind entweder davon überzeugt, das wären dann nach Norbert Bolz die Dummen, oder die wollen den Menschen einreden, das wären dann die Bösartigen, dass man gleichzeitig zur Besteuerung der Luft durch eine CO2-Steuer das Leben der Menschen bezahlbar machen kann. Wie absurd. Und deswegen, liebe Grüne, ganz langsam und in einfacher Sprache: CO2-Steuer, Leben teuer. Keine CO2-Steuer, Leben bezahlbar. Wir, die AfD, werden das Leben der Menschen wieder bezahlbar machen, weil wir unter anderem die CO2-Steuer abschaffen werden. Wie so oft atmen die Anträge auch den Geist von notorischer Realitätsverweigerung. Wie sieht die Realität heute aus? Die EU und allen voran Deutschland sind das letzte Aufgebot der Klimasekte, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass sich der Klimawahn weltweit in Luft auflöst. Klimakirchentage wie in Brasilien sind Beispiele für die Heuchelei der Klimasekte. 50.000 Teilnehmer reisen mit den von Klimaapokalyptikern dämonisierten Flugzeug an. Die, da nicht genügend Hotelplätze zur Verfügung stehen, werden Luxuskreuzfahrtschiffe gechartert, die laut einer Studie für die COP inklusive Transport nach Belém ca. 200.000 Tonnen CO2 emittierten. So viel wie eine Kleinstadt von ca. 30.000 Einwohnern im ganzen Jahr. Wohlgemerkt nur die Kreuzfahrtschiffe. Was für eine widerwärtige Heuchelei. Uns sind diese CO2-Emissionen herzlich egal, weil sie am seit hunderten Millionen von Jahren stattfindenden Klimawandel, wenn überhaupt, nur einen marginalen Anteil im Promillebereich haben. Aber Sie hämmern den Menschen da draußen jeden einzelnen Tag ein, dass sie mit ihrem Lebensstil die Klimakatastrophe heraufbeschwören. Sie wollen den Menschen verbieten, mit kostengünstiger Energie ihre Wohnung und Häuschen zu heizen. Sie wollen den Menschen verbieten, mit günstigen Verbrennerautos von A nach B zu kommen. Sie wollen den Menschen verbieten, Fleisch zu essen. Sie wollen den Menschen verbieten, in den Urlaub zu fliegen und so weiter. Sie wollen den Menschen, um vermeintlich das Weltklima zu retten, die Freiheit rauben. Und damit unterscheiden Sie sich grundlegend von uns, der AfD, weil für uns die Freiheit des Menschen im Zentrum unseres politischen Wirkens steht. Ihre Klimapolitik dagegen ist der Weg in den real existierenden Sozialismus, der noch nie, zu keiner Zeit und an keinem Ort dem Menschen etwas Positives brachte, sondern immer nur Unfreiheit, Verarmung und letztendlich Mord und Totschlag. Und egal, ob sich die Sozialisten in der Vergangenheit braun oder rot angestrichen haben, und egal, ob die Sozialisten ihren praktizierten Sozialismus, Nationalsozialismus oder internationalen Sozialismus nannten, es waren immer Ideologen, die sich moralisch überlegen fühlten. Und aus dieser vermeintlichen moralischen Überlegenheit leiten auch solche Terroristen, wie wir sie in Gießen gesehen haben, ihre Berechtigung ab, mit faschistischen Methoden unsere Freiheitsrechte mit Füßen zu treten. Wir als AfD stehen für die Freiheit und lehnen aus tiefster Überzeugung Ihre Anträge ab.
Ich möchte zwei Anmerkungen machen. Hier, ich bin jetzt gerade dran. Ich möchte zwei Anmerkungen machen. In einer Debatte, wo man unterschiedlicher Meinung ist, argumentiert man mit Argumenten, aber andere Kollegen als dumm oder als Sekte abzuwerten, das ist hier nicht angebracht. Das will ich sehr klar sagen. Ja, diese Spielchen mit "Ich habe zitiert", Sie wissen, wie Sie weiter dann auch gefolgert haben. Also kognitiv, glaube ich, haben wir beide jetzt kein Problem zu erkennen, was Sie vorhatten. Wir machen weiter in der Debatte. Und für die SPD-Fraktion hat jetzt der Abgeordnete Jakob Blankenburg das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Hilse, damit Sie das auch verstehen, um in Ihren Worten zu bleiben, wenn Häuser überflutet sind, dann wird das Leben teuer. Wenn die Ernte ausfällt, wird das Leben teuer. Und wenn Autokraten wie Ihr Freund Putin das fossile Gas abdrehen, dann wird das Leben teuer. Klimaschutz ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über das Thema Klimaschutz, und das klingt dann oft nach Technik, nach CO2-Preisen, nach komplizierten Programmen. Aber wenn man genauer hinhört, dann geht es um etwas viel Näheres. Es geht darum, ob die Menschen in diesem Land das Gefühl haben, Politik sieht mich, Politik rechnet mit mir, Politik traut mir zu, diesen Wandel mitzugehen. Ich erlebe das jeden Tag in meinem Wahlkreis. Die Pflegekraft aus Lüchow, die sagt, ich will ja meinen Beitrag leisten, aber ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Der Rentner aus Lüneburg, der sein Haus seit Jahrzehnten in Schuss hält, aber bei jedem Schreiben zu den Heizkosten Angst bekommt, ob er sich das noch leisten kann. Diese Menschen wollen Klimaschutz, aber sie wollen ihn mit verlässlicher Politik. Und genau darum geht es heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir beraten drei Anträge der Grünen, und um das vorwegzunehmen, wir lehnen sie ab, nicht weil sie im Ziel falsch wären, sondern weil sie zentrale soziale Fragen offen lassen, weil sie Antworten versprechen, ohne den Weg mitzudenken, und weil wir als Koalition einen anderen Kurs verfolgen, pragmatisch, sozial gerecht und europäisch eingebettet. Sozialer Klimaschutz ist dafür die Grundlage. Und das ist für mich kein politisches Schlagwort, sondern harte Realität. Werfen wir einmal einen Blick in den neuen Armuts- und Reichtumsbericht, dann sehen wir, Haushalte mit wenig Geld geben im Schnitt bis zu 13% ihres Einkommens für Energie aus, Haushalte mit hohen Einkommen nur etwa halb so viel. Und gleichzeitig verursachen die reichsten 10% unseres Landes mehr als doppelt so viele Emissionen wie die ärmsten 10%. Das ist die Wahrheit, mit der wir arbeiten müssen. Verantwortung für Klimawandel ist ungleich verteilt. Und deshalb sage ich ganz offen, wir müssen die politischen Antworten ungleich, deshalb müssen auch die politischen Antworten ungleich sein. Es ist also richtig, dort genauer hinzuschauen, wo überdurchschnittlich viele Emissionen entstehen. Zum Beispiel, und das adressieren Sie zu Recht in Ihrem Antrag, bei besonders emissionsintensiven Luxusflügen. Für uns gilt deshalb als klarer Maßstab, solche Instrumente müssen zum einen sozial ausgewogen sein, praktikabel sein, aber sie müssen auch mehrheitsfähig innerhalb dieses Hauses sein. Denn nur dann haben sie eine Chance, Realität zu werden. Und deshalb arbeiten wir gerade an einem anderen Weg. Denn wir sagen erstens, dass Klimaschutz Menschen mit kleinem Einkommen schützt und sie nicht zusätzlich belastet. Die Bundesregierung arbeitet deshalb an einem Klimasozialplan, der sehr konkret ist, keine großen Überschriften hat. Wir entlasten Haushalte für steigende CO2-Preise, für die das ein echtes Problem ist. Wir stellen sicher, dass kleine Betriebe nicht unter die Räder kommen. Und wir stellen uns auch die Frage, wie gelingt Unterstützung genau dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Kern sozialer Klimapolitik, nicht symbolische Maßnahmen, sondern spürbare Entlastung. Zweitens, wir schaffen echte Möglichkeiten für den Umstieg. Ein gutes Beispiel dafür ist die neue Förderung für E-Mobilität. Bis zu 5.000 Euro Zuschuss für Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen. Nicht für Luxus-SUVs, sondern für Fahrzeuge, die den Pendlerinnen und Pendlern wie Pflegekräften oder Familien, wie sie wirklich brauchen. Denn klimafreundliche Mobilität darf eben kein Privileg sein. Sie muss Alltag werden können. Drittens, wir denken Klimaschutz europäisch, weil wir wissen, ein Land allein kann die Erderwärmung nicht stoppen. Mit dem neuen EU-Klimaziel für 2040, da zieht Europa erstmals auf unser deutsches Schutzniveau. Das ist ein riesiger Schritt für saubere Luft, für widerstandsfähige Städte, für eine Landwirtschaft, die mit den Extremen zurechtkommt. Und ja, auch das haben Sie adressiert. Der europäische Emissionshandel für Verkehr und Gebäude startet ein Jahr später. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eben kein Rückzieher, sondern ein solidarischer Schritt, damit das System in ganz Europa stabil funktionieren kann. Für uns ist aber genauso klar, diese Verzögerung darf nicht zulasten deutscher Haushalte und kleiner Betriebe gehen. Denn Klimaschutz gewinnt nur, wenn er fair bleibt Und deshalb sagen wir auch viertens, wir bleiben nah am Alltag der Menschen. Wir erwarten nicht, dass alle gleichzeitig ihre Häuser sanieren oder sofort auf erneuerbare Heizung umstellen, denn wir wissen, dass Lebensrealitäten unterschiedlich sind. Deshalb brauchen wir weniger Bürokratie, mehr Planungssicherheit und Förderung, die wirklich passen, nicht nur auf Papier. Uns geht es darum, Stück für Stück Sicherheit zu schaffen. Und deshalb arbeiten wir weiter daran, trotz Ihrer Anträge. Vielen Dank.
Kurzer Hinweis, wenn jemand eine Zwischenfrage stellen will, frühzeitig und nicht in den letzten zwei Sekunden, dann wird es nichts. Jetzt darf ich das Wort der Linksfraktion geben an Herrn Abgeordneten Dr. Fabian Fahl. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, es ist richtig, dass wir heute den Flugverkehr in den Blick nehmen. Unter allen Verkehrsmitteln ist er beim Ausstoß pro Personenkilometer der klimaschädlichste, besonders auf Kurzstrecken. Die Menschen erkennen das zunehmend. Während Auslandsflüge zuletzt wieder zugenommen haben, haben sich Inlandsflüge im Vergleich zur Zeit vor Corona mehr als halbiert. Und trotzdem haben weder die Merz noch die Ampelregierung daraus Konsequenzen gezogen. Die Grünen entdeckten den Klimakiller-Flugzeug nur neu, flogen jedoch in Regierungsverantwortung weiterhin regelmäßig innerhalb Deutschlands. So die Antwort auf meine schriftliche Frage. Hinzu kommt, die Blockade einer höheren Besteuerung von Privatjets und Luxusflügen ist ein persönlicher Ego-Trip des Kanzlers. Wenn ein Flugzeugbesitzer seine privaten Vorlieben zum Maßstab für Politik macht, ist das mindestens fragwürdig. Und es zeigt, warum die Superreichen auch diesmal nicht zur Kasse gebeten werden. Beiden Regierungen ist gemein, es existiert bis heute kein glaubwürdiger Plan, den eigenen innerdeutschen Flugverkehr auf einen Reduktionspfad zu bringen, geschweige denn ein Konzept, Flüge unter 500 Kilometern grundsätzlich überflüssig zu machen. Und wenn die Grünen nun fordern, die Klimaschutzlücke im Verkehr endlich anzugehen, muss ich in Erinnerung rufen, sie waren es doch, die die verbindlichen Sektorziele auch für den Verkehr abgeschafft haben. Dadurch muss die aktuelle Regierung kein Sofortprogramm für den Luftverkehr vorlegen. Wir unterstützen Ihren Vorstoß zur stärkeren Besteuerung von Premium-Tickets. Das ist ja auch unsere Forderung. Privatjets wollen wir allerdings komplett verbieten. Zusätzlich fordere ich die Rückkehr zum 9-Euro-Ticket. Das forderte auch Ihre Parteibasis am Wochenende. Wieso legen Sie jetzt eigentlich diese Woche einen Antrag auf 49-Euro-Ticket vor? Das frage ich mich dann schon. Parallel diskutieren wir heute über den CO2-Preis. Der führt bereits jetzt dazu, dass viele Produkte teurer werden, wenn bei deren Herstellung Emissionen entstehen. Diese Einnahmen müssen vollständig an die Haushalte zurückfließen. Egal ob beim Fliegen oder beim Heizen, entscheidend ist, dass Klimaschutz sozial funktioniert. Wer wenig hat, darf nicht mehr zahlen als die, die viel haben. Und genau daran scheitert die aktuelle Politik. Die Erfahrung ist eindeutig. Menschen sind zu Klimaschutz bereit, wenn er nachvollziehbar ist und sie finanziell nicht zu sehr belastet. Klimaschutz, der faktisch nur für Wohlhabende funktioniert, ist eine Sackgasse und treibt manche in Richtung der gesichert Rechtsextremen. Mit der Ausweitung des CO2-Preises auf Fahrzeuge und Heizungen drohen außerdem zusätzliche Belastungen, besonders für Menschen auf dem Land, die kaum Alternativen zum Auto haben, und für MieterInnen, die ihre Heizung nicht selbst bestimmen können. Ein Klimageld von 320 Euro pro Kopf und Jahr ist daher notwendig und gerecht. Und Gleichzeitig braucht es Investitionen. Nutzen Sie die Mittel auch aus dem Sondervermögen für den Ausbau des ÖPNV und eine sozial gestaltete Wärmewende. Und sorgen Sie dafür, dass Vermieter nicht unter dem Deckmantel des Klimaschutzes zusätzliche Mieterhöhungen durchsetzen. Dankeschön.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Abgeordnete Herr Dr. Christoph Floss das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will das in dieser Debatte sehr klar sagen zu dem Antrag der Grünen, mit dem neue Steuern und Steuererhöhungen gefordert werden. Steuererhöhungen oder neue Steuern wären Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland, und deswegen wird es das mit der CDU-CSU-Fraktion nicht geben. Und insbesondere wären diese neuen Steuern für die Luftfahrtwirtschaft Gift. Denn wenn Sie sich mit dem Thema genau beschäftigen, dann werden Sie feststellen, dass gerade der Luftfahrtstandort Deutschland schwächelt, weil es zu hohe Steuern und Gebühren gibt. Der Luftfahrtstandort Deutschland schwächelt, weil die Ampelkoalition die Steuern in der letzten Legislaturperiode erhöht hat. Und deswegen haben wir mit der schwarz-roten Koalition ein klares Signal gesendet. Wir werden im nächsten Jahr die Luftverkehrssteuer senken, und wir werden einen wichtigen Beitrag damit leisten, dass der Luftfahrtstandort Deutschland wieder gestärkt wird. Und es geht dabei nicht um einen Selbstzweck oder darum, dass man sagt, ach, man will nur für eine Branche was Gutes tun. Es geht darum, dass wir insgesamt unsere Volkswirtschaft wieder auf Vordermann bringen. Es geht darum, dass wir wieder Wirtschaftswachstum haben. Denn eine schwache Luftfahrtindustrie, ein schwächelnder Luftfahrtstandort Deutschland, der wird dazu führen, dass es immer weniger Flugverbindungen gibt. Und wenn wir weniger Flugverbindungen haben, dann wird das dazu führen, dass es weniger Geschäftsreisende gibt. Dann wird das dazu führen, dass es weniger Touristen gibt. Und dann wird das dazu führen, dass unser Land von Investoren gemieden wird. Und volkswirtschaftliche Studien, die zeigen eines: Wenn man eine starke Volkswirtschaft will, dann muss man in Flughäfen investieren, dann muss man die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass es viele Flugverbindungen gibt. Nur so wird es wieder vorangehen. Und genau das hat die schwarz-rote Koalition deswegen auch vor.
Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage
des
Abgeordneten Al-Wazir zu. Bitte sehr.
Herr Abgeordneter Ploss, vielen Dank, dass Sie meine Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja gerade darauf hingewiesen, dass die Luftverkehrssteuer von Ihnen perspektivisch gesenkt werden soll. Kurzer Hinweis, eingeführt wurde diese Luftverkehrssteuer von einer schwarz-gelben Koalition, nur zu Ihrer Erinnerung. Ich glaube, Sie waren damals auch schon dabei. Nein, doch.
Ja, ich bin viel zu jung dafür.
Aber meine Frage geht in folgende Richtung. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen die senken. Der Umfang sind ja 350 Millionen Euro. Gleichzeitig ist im Beschluss des schwarz-roten Koalitionsausschusses drin, dass diese Kosten aus dem Einzelplan 12 gedeckt werden sollen, also aus dem Verkehrshaushalt. Das wird dazu führen, dass man sozusagen Konsumausgaben macht. Steuersenkung ist ja sozusagen an dieser Stelle quasi eine Konsumausgabe. Und gleichzeitig aus dem Verkehrshaushalt keine Investitionsmittel mehr machen kann. Ist das denn ordnungspolitisch aus Ihrer Sicht richtig? Und wo soll dieses Geld herkommen?
Die schwarz-rote Koalition macht genau das Richtige in der Verkehrspolitik. Sie investiert nämlich mehr, und zwar nicht nur in die Luftfahrtindustrie und die Luftverkehrswirtschaft, sondern auch in neue Schienen mit über 107 Milliarden Euro und neue Autobahnen. Und genau das ist das, was Deutschland im Moment braucht. Wenn Sie sich mal anschauen, welche Investitionen gab es in der letzten Legislaturperiode und welche gibt es jetzt, dann werden Sie feststellen, dass gerade in der Verkehrspolitik deutlich mehr investiert werden wird. Und dass wir auch verkehrspolitisch sagen, wir wollen auch einen Schwerpunkt in die Luftfahrtwirtschaft legen. Und wir wollen endlich die Rahmenbedingungen verbessern, weil wir sehen, dass in den vergangenen Jahren viele Flugverbindungen gestrichen wurden, weil die Airlines sehr, sehr deutlich sagen, aufgrund der hohen Steuern und Gebühren verlagern wir unsere Flugzeuge ins Ausland und wir meiden den Standort Deutschland. Genau das wollen wir ändern. Und deswegen ist das für uns auch gar nicht eine Frage, investiert man jetzt in die Bahn und in die Schiene oder investiert man in eine Luftverkehrswirtschaft und in bessere Standortkosten, sondern beides geht zusammen. Und genau das packt diese schwarz-rote Koalition
damit
an.
Damit ist die Frage beantwortet. Und die hat eine nächste Nachfrage hervorgerufen von Abgeordneten Herrn Wagener. Nehmen Sie das
sehr gerne.
Lassen Sie es zu.
Ich habe Zeit. Gerne.
Also man sieht auch generationenübergreifend, wenn das Alter eingeschätzt wird. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin und Herr Abgeordneter, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ihre Ausführungen, Herr Ploss, die stimmen einfach nicht. Sie lügen sich damit in die Tasche. Sie können das Geld eben im Einzelplan 12 nur einmal ausgeben. Und wenn Sie 350 Millionen Euro jedes Jahr für günstigere Flugtickets ausgeben, dann fehlt das an anderer Stelle. Und ich frage mich schon, warum machen Sie das Deutschlandticket zum Beispiel nicht günstiger, was sehr vielen Menschen im Land nützt? Warum konzentrieren Sie sich auf eine Maßnahme, die wieder nur die Menschen einem kleinen Teil von Menschen nützt und vor allem eben Menschen, die Flugreisen machen. Das ist nicht gerecht und vor allem machen Sie das, während in Brasilien die Klimakonferenz getagt hat, während in Brasilien die ganze Weltgemeinschaft zusammengekommen ist, um sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Da machen Sie das Fliegen in Deutschland günstiger. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.
Ja, also die grüne Fraktion ist heute nicht besonders charmant zu mir. Das muss ich erst mal feststellen. Aber ich gehe trotzdem gern auf Ihre Frage ein. Erstens, in der gesamten Welt wird geflogen und in der gesamten Welt steigt der Bedarf, dass mehr geflogen wird. Jetzt können wir in Deutschland sagen, wir koppeln uns davon ab und wir machen einen nationalen Alleingang. Bei uns wird Fliegen immer unattraktiver gemacht. Wir wollen, dass Flugverbindungen gestrichen werden. Dann wird das aber dazu führen, dass unsere Volkswirtschaft schweren Schaden erleidet. Und dann werden diese Flugzeuge nicht in Deutschland eingesetzt, sondern in Asien oder anderen europäischen Ländern. Da ist fürs Weltklima nichts gewonnen. Und jetzt frage ich Sie mal zurück. Sie waren ja auch bei der Weltklimakonferenz. Wie sind Sie denn da hingekommen? Sie sind doch wahrscheinlich auch geflogen. So, und das, ja, aber Vertreter Ihrer Fraktion waren da. Wenn Sie.
Ja, Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Sie stellen eine Frage. Dann müssen Sie auch eine Antwort ertragen, aber nicht noch mal parallel dann reinrufen. Das gehört jetzt wirklich mal, glaube ich, nicht zu einer ganz hohen Erkenntnis. Bitte sehr.
Dankeschön. Und Sie sind auch dahin geflogen. Und das zeigt doch, ohne gute Flugverbindung kommen Sie doch in viele Ecken der Welt nicht. Und jetzt haben Sie noch das Deutschlandticket eben angesprochen. Ich will noch mal das deutlich machen, was ich auch schon auf die Frage des Kollegen Al-Wazir gesagt habe. Für uns ist es kein Widerspruch. Ist man für einen starken öffentlichen Nahverkehr oder ist man für einen starken Luftfahrtstandort Deutschland? Diese schwarz-rote Koalition, die ist für beides. Und deswegen haben wir ja auch in der letzten Sitzungswoche beschlossen, dass wir das Deutschland-Ticket verlängern. Wir haben jetzt Planungssicherheit bis ins Jahr 2030. Und wir sorgen mit 1,5 Milliarden jedes Jahr dafür, dass das Deutschlandticket auch finanziell abgesichert ist. Und beides muss doch zusammengehen. Aus meiner Sicht ist
damit
hier, denke ich, doch etwas veraltet.
Damit ist die Frage beantwortet und die Redezeit läuft weiter. Ich will es kurz festhalten.
Alles klar, dann gehe ich wieder zum Thema und hoffe, Ihre Frage ist ausreichend beantwortet worden. Ich möchte in den verbleibenden 1 Minute und 15 Sekunden noch mal kurz ankündigen, was wir dann auch für die Tourismuswirtschaft vorhaben, weil das ja ein Themenfeld ist, was die Tourismuspolitik auch besonders betrifft. Wir werden nicht nur die Rahmenbedingungen für den Luftfahrtstandort verbessern, sondern wir wollen insgesamt mit dem Ausbau der Infrastruktur dafür sorgen, dass wieder mehr Touristen und mehr Geschäftsreisende nach Deutschland kommen, dass wir dadurch Steuereinnahmen generieren und dass wir damit auch einen wichtigen Beitrag leisten, damit die Volkswirtschaft in Deutschland wieder wächst. Und daher werden wir diesen Punkt auch in unserer nationalen Tourismusstrategie adressieren, die wir dann im nächsten Jahr vorlegen werden. Wir werden dort insbesondere auch die Geschäftsreisenden und den Messestandort Deutschland in den Vordergrund stellen, an weiteren wichtigen Initiativen arbeiten, wie zum Beispiel auch, dass die Visaverfahren digitalisiert werden und es einfacher sein wird, dann auch für Geschäftsreisende und Touristen nach Deutschland zu kommen. Diese schwarz-rote Koalition, die redet nicht nur, sondern die packt an und handelt. Wir werden deswegen Ihren Antrag, liebe grüne Kollegin, ablehnen. Danke schön.
Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Herr Dr. Ingo Hahn das Wort.
Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Grüne! In dieser Bundestagsdebatte präsentieren Sie uns heute gleich drei Anträge, alle zum Thema des sogenannten Klimaschutzes. Dabei gibt es in Wirklichkeit ja gar keinen Klimaschutz. Das seit sich Jahrmillionen ändernde Klima kann der Mensch gar nicht schützen. Und er sollte auch gar nicht versuchen, die Temperatur in irgendeine bestimmte Richtung zu manipulieren. Denn die Kaltzeiten und die Warmzeiten kamen in der Erdgeschichte schon immer von alleine und sie gingen auch wieder von alleine. Natürlich wollen Sie das nicht hören. Das ist ja klar, denn es ist Ihr Geschäftsmodell, nämlich den Bürgern Angst und Schrecken einzujagen, um dann leichter an deren hart erarbeitetes Geld zu kommen, um es für Ihre grüne Klientel umzuverteilen. Und manch Klimajünger unter Ihnen ist dabei ja auch selbst zum Multimillionär geworden. Der Ex-Vizepräsident Al Gore, einer Ihrer Vordenker, ist hierfür ja ein Musterbeispiel. Vielleicht meinen Sie ja genau dies mit Abkassieren in Ihrer Klimagerechtigkeit. Denn Sie wollen ausgestoßenes CO2 noch stärker bepreisen als bisher. Meine Damen und Herren, das ist keine Klimagerechtigkeit, das ist Selbstgerechtigkeit. Mit wirklicher Gerechtigkeit und das Leben bezahlbar machen, so wie Sie es in Ihrem Antrag schreiben, hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, die CO2-Religion und mit ihr im Schlepptau die teure Energiewende haben das Leben für viele Menschen in diesem Land erst unbezahlbar gemacht. Daher fordern wir günstige Energie für alle, keinen Flatterstrom und Schluss mit der Naturzerstörung dadurch. Seit neuestem wollen Sie, werte Grüne, auch Luxusflüge besteuern. Das hört sich ja richtig populistisch an. Die Frage ist nur, was sind Luxusflüge für Sie? Gehört auch schon der Urlaubsflug nach Mallorca dazu? Den können sich nämlich aufgrund Ihrer eingeführten Steuern schon heute immer weniger Bürger leisten. Nun, ich sage Ihnen, was Luxusflüge sind, nämlich solche ins brasilianisch-tropische Belém zur Weltklimakonferenz. Dahin jetteten Sie ja letzte Woche, werte Grüne, mit 50.000 weiteren Klimajünger und trugen damit zur Emission von sage und schreibe 130.000 Tonnen CO2 bei. Diese sind nicht nur überflüssig wie ein Kropf, sondern nach Ihrer Logik doch eigentlich auch klimaschädlich. Aber genau das ist Ihre Doppelmoral, Kerosin verprassen, um CO2 einzusparen und um die Welt zu jetten, um das Klima zu retten. Frau Dr. Verlinden, Sie sind ja eigentlich promoviert über Effizienzpolitik, äußern sich hier aber tatsächlich über Inseln im Pazifik. Ich habe da 2 Jahrzehnte zu Ökosystemen im Pazifik geforscht und ich kann Ihnen sagen, es ist noch keine Insel durch den Klimawandel untergegangen. Meine Damen und Herren, wir dagegen, die Alternative für Deutschland, wir haben uns nämlich dem wahren Naturschutz verschrieben. Keine bäuerlichen Wiesen versiegeln für monotone Solarplatten, keine Wälder abholzen für vogelschreddernde Windindustrieanlagen. Das ist unser Motto. Stattdessen saubere und günstige Energieträger, wie wir sie in Deutschland übrigens vor ihrem verantwortungslosen Energiestreich hatten. Die AfD ist die einzige Partei, die sich für echten Naturschutz einsetzt. Das neue Grün ist blau.
Für die SPD-Fraktion hat Frau Abgeordnete Isabel Cade-Martori das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat steht die Klimapolitik unter Druck. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass wir uns hier intensiv mit dem Thema befassen. Und ich begrüße auch diese Anträge im Grundsatz. Ich würde sie allerdings etwas ernster nehmen können, wenn ich nicht aus Baden-Württemberg kommen würde, wo seit 15 Jahren die Grünen das Land führen und die letzten 10 Jahre in einer grün-schwarzen Koalition. Und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Mit großen Zielen beim Klimaschutz gestartet, am Ende allerdings nur wenig erreicht. So könnte man das ziemlich miserable Zeugnis zusammenfassen, das der Klimasachverständigenrat der Regierung um Ministerpräsident Winfried Kretschmann kurz vor seiner Ende seiner Amtszeit ausgestellt hat. Sie haben 1.000 neue Windräder versprochen. Davon sind gerade mal 95 gebaut. 95, das ist weniger als 10% von dem, was Sie versprochen haben. Sie wollten alle Landesgebäude mit Solardächern ausstatten. Umsetzungsstand 4,5%. Und bei der Freiflächenphotovoltaik ist Baden-Württemberg weit abgeschlagen, sogar hinter Bayern, hinter Markus Söder. Das tut weh, liebe Grüne. Das tut auch mir weh als Baden-Württembergerin. Und angesichts solcher miserablen Ergebnisse ist es auch nicht erstaunlich, dass Spitzenkandidat Cem Özdemir gar nicht erst über Klimapolitik reden möchte und denjenigen, die für eine ambitionierte Klimaregulierung, zum Beispiel beim Umstieg auf der Elektromobilität kämpfen, auch noch in den Rücken fällt. Und ich gebe zu, die Koalition von Grünen und CDU in Baden-Württemberg regiert deutlich geräuschloser als die Koalition, die wir hier mit der CDU haben. Das passiert aber, wenn man für nichts kämpft und beim leisesten Widerstand immer wieder umfällt, so wie das die Grünen in Baden-Württemberg immer wieder machen. Beispiele gefällig. Wir haben hier hart erkämpft die Verlängerung der Mietpreisbremse. Und jetzt lassen Sie die Mieterinnen und Mieter, zum Beispiel in Mannheim und Konstanz, im Regen stehen und die sehen sich den drastischen Erhöhungen ausgesetzt, weil Sie die Mietpreisbremse nicht verlängert kriegen. Noch ein Beispiel, den Einsatz von Palantir-Software. Hier mit großen Tönen gegen die Milliardäre der Tech-Industrie zu Recht kämpfen. In Baden-Württemberg wird diese Software nun von der Polizei eingesetzt.
Frau Abgeordnete, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Emmerich zu?
Nein. Die Grünen machen bei der Sicherheit, bei der Sozialpolitik und bei der inneren Sicherheit Zugeständnisse. Aber wofür eigentlich? Dafür, dass Baden-Württemberg bei der Umsetzung der Energiewende nach 10 Jahren grüner Führung nun auf den mickrigen 8. Platz im Ländervergleich ist. Und um dieses bescheidene Ergebnis zu kaschieren, nützen auch nicht populistische Maßnahmen wie ein 9-Euro-Ticket für alle, was im Übrigen konservativ gerechnet 10 Milliarden Euro pro Jahr kosten würde. Herr Kollege Al-Wazir, wenn Sie sich Sorgen machen um die konsumtiven Ausgaben von 350 Millionen, was sagen Sie zu 10 Milliarden pro Jahr für die Subventionierung eines 9-Euro-Tickets? Wie sollen wir das denn bewältigen? Unterm Strich bleibt für mich der Eindruck, grüne Klimapolitik
folgt dem Motto. Danke schön, Ihre Zeit ist abgelaufen. Sie haben sie schon überzogen.
Viel fordern, wenig rechnen, kaum liefern.
Die Zeit ist abgelaufen. Herzlichen Dank. Und jetzt hat der Kollege von Bündnis 90 die Grünen, Herr Abgeordneter Marcel Emmerich, die Möglichkeit für eine Kurzintervention.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Kollegin Kadamadori, ich hätte es noch schöner gefunden, wenn Sie auch wirklich die Frage während Ihrer Rede angenommen hätten, wenn Sie schon so auf mein geliebtes Bundesland Baden-Württemberg draufhauen. Ich möchte nämlich ein, zwei Dinge richtigstellen, weil Sie so getan haben, als würde in Baden-Württemberg gar nichts gegangen bei der Frage der Klimaschutzpolitik. Wenn man sich das anschaut, dann sehen wir sehr deutlich, dass es gerade im Bereich des Zubaus von Photovoltaikanlagen in Baden-Württemberg einen Rekordwert nach dem anderen gibt. Zum Beispiel im Jahr 2023 gab es einen Zubau von rund 2000 Megawatt. Wir sind da auch im bundesweiten Vergleich Spitze. Und wenn man sich fragt, warum in Baden-Württemberg der Windkraftausbau nicht so vorangekommen ist, dann muss man auch fragen, welche Rolle Sigmar Gabriel damals, als er diese Fragen verantwortet hat, gespielt hat. Denn er hat genau für diese Gabriel-Delle und dann die Altmaier-Delle gesorgt, durch die neuen Regelungen damals auf Bundesebene. Und erst durch den Push, den wir von Seiten des Bundes mit Robert Habeck gemacht haben, haben wir dafür sorgen können, dass jetzt auch in der Planung hunderte Windkraftanlagen in Baden-Württemberg sind, wir da vorankommen mit den neuen Flächenzielen und damit dafür sorgen, dass auch bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien es wirklich vorangeht in Baden-Württemberg, aber bundesweit, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Und das haben Sie hier alles unterschlagen, obwohl Sie selber einen Teil dazu beigetragen haben am Ende.
Sie haben die Möglichkeit zur Erwiderung, bitte.
Herr Kollege, zunächst möchte ich klarstellen, dass ich nicht auf das Land
Baden-Württemberg. Okay. Jetzt geht's bitte.
Also vielen Dank für Ihre Frage. Ich möchte zunächst klarstellen, dass ich nicht auf das Land Baden-Württemberg oder die Menschen, sondern auf die von Ihnen geführte Regierung draufgehauen habe, und zwar zu Recht. Und ganz ehrlich, wenn Sie jetzt noch auf Sigmar Gabriel rekurrieren müssen, um Ihre eigenen Versäumnisse schön zu reden, dann zeigt das auch, wie schlecht Sie die vergangenen Jahre genutzt haben. Ich höre seit Jahren, ja, der Bund gibt uns nicht genug Möglichkeiten, um unsere Ziele umzusetzen. Und gleichzeitig ist es dennoch Fakt, dass Ihr eigener Sachverständigenrat sagt, wir hätten uns gewünscht, dass Klimaschutz Chefsache wird. Aber die Ergebnisse zeigen es nun mal nicht. Sie haben viel mehr versprochen, und wir haben im Bund gemeinsam in der Ampel viele Voraussetzungen geschafft und trotzdem hinken sie meilenweit den Zielen hinterher. Ich habe nicht mal alles aufgezählt, wo wir hinterher schenken. Insofern muss ich sagen, viel fordern von uns, ja, kritisieren ist richtig, aber die eigene Glaubwürdigkeit leidet auch. Und wenn Sie hier Verbrenner aus reinwerfen, was war denn Cem Özdemir's Ausführung dafür? Die waren auch nicht hilfreich. Vielen Dank.
Die Debatte wird fort. Die Debatte wird hier vorne geführt, nicht untereinander. Danke sehr für die Aufmerksamkeit. Und nun hat Bündnis 90 Die Grünen das Wort mit der Abgeordneten Frau Lisa Badum. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, schwach, was von der SPD kommt, aber da werde ich noch drauf eingehen. Wir Grüne stellen heute einen Antrag zur namentlichen Abstimmung, und zwar eine Abgabe auf Luxusflüge. Jetzt denken Sie sich von der Union, oh nee, Friedrich Merz hat die Woche eh so schwer, jetzt wollen die Grünen ihm auch noch den Privatjet wegnehmen. Nee, wir wollen viel mehr. Wir wollen hier mal deutlich machen, was Sie die ganze Zeit für einen Murks veranstalten. Es ist Dezember und Sie haben immer noch kein Klimaschutzprogramm und keinen Klimasozialplan vorgelegt. Sie faseln von hocheffizienten Verbrennern. Ihr eigener Regierungssprecher kann es nicht erklären. Sie kürzen die internationale Klimafinanzierung und blamieren uns verbal auf der COP. Und zu guter Letzt werfen Sie Lufthansa und Ryanair 350 Millionen Euro hinterher. Und Herr Ploss hat klar gezeigt, wo er steht. Er will die Wirtschaftslobby bedienen und nichts für die Bürgerinnen und Bürger machen, das Geld so einsetzen. Das ist ganz klar. Und gleichzeitig, und das kann man nicht oft genug sagen, machen Sie für 13 Millionen Menschen in diesem Land das Deutschlandticket teurer. Es ist wirklich atemberaubend schlecht, wie Sie gleichzeitig den Klimaschutz schwächen, die Wirtschaft verunsichern und Deutschland sozial ungerechter machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Seit Monaten machen wir Vorschläge, wie Sie den Klimaschutz sozial gerechter erreichen können, aber Sie lehnen alles ab. Erklären Sie uns bitte, warum soll es gerade für Menschen, die sehr oft fliegen, viel billiger werden? Wir finden das ungerecht. Wir wollen etwas anderes. Wir wollen eine Abgabe auf Luxusflüge, auf Business-Tickets, auf Erste-Klasse-Tickets und auf Privatjets. Und Ihr eigener Staatssekretär Jochen Flassbart dem Umweltministerium sagt, jeder, der First Class oder Privatflieger unterwegs ist, kann ohne Probleme eine Abgabe darauf zahlen. Recht hat er, der Herr Flassbart. Genauso ist es. So, und jetzt reden wir mal über die Einnahmen. Ja, Frankreich macht es schon. 1 Milliarde Euro nehmen Sie in diesem Jahr dadurch ein. Und Spanien will anschließen. Was machen wir hier in Deutschland? Sie lassen sich diese Mehreinnahmen entgehen. Ich wollte vorhin eigentlich noch sagen, selbst die Union könnte das einsehen, aber Herr Ploss hat klar gesagt, wo er steht, will keine Mehreinnahmen machen.
Frau Abgeordnete, lassen Sie just von Herrn Ploss
bitte nicht,
eine Zwischenfrage.
Das kann man dann später machen. Aber bei Ihnen, liebe Genossen von der SPD, ist es wirklich tragisch. Gestern hat mir die Bundesregierung auf meine schriftliche Frage geantwortet, die Aussage von Herrn Flassbart sei eine Einzelmeinung des Umweltministeriums. Eine Einzelmeinung? Liebe Genossin, es sollen Superreiche zur Kasse gebeten werden. Und das ist bei Ihnen mittlerweile eine Einzelmeinung? Also Frau Kademattori hat ja auch klar gemacht, wo sie steht. Ich frage mich. Ich meine, Ihr Finanzminister ist auch dagegen. Herr Blankenburg, wo ist das soziale Herz? Wo schlägt Ihr Herz? Ich sehe hier überhaupt gar nichts mehr schlagen. Da ist es mausetot. Mein Vorschlag an Sie ist, werden Sie mal wieder wach. Sie haben heute die Chance, abzustimmen für die Zukunft von vielen, statt für den Profit von wenigen. Wir geben Ihnen diese Chance. Wir haben hier 3 Anträge eingebracht für die Zukunft. Stimmen Sie zu gegen Rückbau in der EU-Klimapolitik, für eine faire Verteilung des CO2-Preises und für eine Abgabe auf Luxusflüge. Auf geht's!
Für die Fraktion Die Linke hat Frau Abgeordnete Violetta Bock das Wort.
Wollte er eine Kurzintervention? Dann musst du es anmelden.
Kurzer Hinweis, wer eine Kurzintervention machen möchte, sollte die auch anmelden. Telepathische Fähigkeiten haben wir hier vorne noch nicht. Bitte sehr. Nun hat die, ja, auch wenn uns viel zugetraut wird, unsere Fähigkeiten sind begrenzt. So, nun hat die Rednerin Frau Violetta Bock das Wort.
Ja, Frau Präsidentin, verehrte Abgeordnete, liebe Zuschauende, ich finde es ja erstmal gut, wie viele das Soziale inzwischen entdecken und in den Worten tragen. Ich finde nur, das Problem ist halt, es äußert sich nicht in konkreter Politik. Da wird von pragmatisch, sozial, gerecht geredet. Und wenn wir uns angucken, was die letzten Monate passiert ist, dann ist doch eher die soziale Ungerechtigkeit noch weiter gestiegen. Und ich finde, es ist doch genau das gleiche Problem, wie wir es auch bei der Klimapolitik haben, dass es einfach von der wahnsinnigen Heuchelei getrieben ist. Und es wird doch von den Leuten auch durchschaut. Es geht ja jetzt um die EU-Klimapolitik. Nach der Klimakonferenz, hatten wir ja hier auch schon mehrfach in der Debatte, stellt sich die EU hin und spricht davon, dass sie wahnsinnig ambitioniert gewesen sei für den Ausstieg der fossilen Energien. Aber wenn wir uns die komplette Klimapolitik ansehen, dann geht es ja nie nur um Teilbereiche, sondern dann geht es auch ganz konkret darum, wie laufen denn die Finanzierung davon? Wie viel zahlen denn dabei diejenigen, die am meisten zum Klimawandel beigetragen haben, die ihn verursacht haben und die noch immer davon profitieren, wie ungerecht dieses Wirtschaftssystem ist. Und da ist die Antwort dann zu sagen, na, wir müssen ja vor allem gucken, dass der Wirtschaftsaufschwung wieder kommt. Wann kommt er denn? Und muss man nicht eher darüber nachdenken, unter welchen Materialien? Sie können ja, ich glaube, mit linker Politik kann der sehr viel schneller. Mit Ihrer Politik, die macht ja die Wirtschaft kaputt, die gefährdet Arbeitsplätze. Und wir sagen ja, sehen Sie sich die materiellen Bedingungen an, unter denen wir leben. Und der Klimawandel und die Klimakatastrophe ist inzwischen eine materielle Bedingung geworden. Und das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wie stellen wir unsere Wirtschaft auf, müssen wir natürlich darüber reden, was hat denn den Klimawandel mit verursacht. Und das ist, wenn Konzerne einzeln entscheiden können, wo sie Rohstoffe ausbeuten. Und wenn wir, wie in Brasilien ja gesehen, wo wir mit indigenen Gemeinschaften gesprochen haben, da ist es einmal Pestizide, die hier verboten sind, die aber nach Brasilien exportiert werden und dort Menschen vergiften. Das ist ein Problem, genauso wie der ganze Zertifikathandel, der jetzt ja wieder bemüht wird als Lösung des Klimawandels. Das ist keine Antwort. Wir müssen darüber reden, wie wir tatsächlich Wirtschaft organisieren, welche Produktion wir brauchen, die auch nachhaltig und zukunftsfähig ist. Und dann seien Sie doch einfach mal ruhig. Sie haben vorher auch den Begriff der Freiheit benutzt. Und wenn man sich anguckt, was ist denn der Begriff der Freiheit der AfD, dann besteht er doch nur in Hetze und darin, Leute allein zu lassen. Wenn wir von Freiheit sprechen, in Bezug auf die Klimakrise und wie unsere Antworten sind, dann heißt es, dass es dazugehört, dass für das Gemeinwohl für alle gesorgt ist. Dann heißt es, dass wir auch dafür sorgen, dass jeder Wohnraum hat und dass der auch beheizbar ist. Und da brauchen wir natürlich diese sozial gestaffelten Förderprogramme, aber dann müssen wir auch grundsätzlich darüber reden, wie überhaupt der Wohnungsmarkt, was dort für Probleme sind. Und dann müssen wir an den Ursachen und an den Strukturen anpacken und können nicht immer nur im Nachhinein dann kleine Pakete zum Zupflastern machen. Und das ist noch eine der großen Aufgaben, um tatsächlich die Klimakrise zu lösen.
Vielen Dank. Werte Kolleginnen und Kollegen, bevor wir die Debatte fortsetzen, ich habe mir gestern Abend einen Ordnungsruf vorbehalten. Nach Durchsicht des Protokolls erteile ich dem Abgeordneten Pantisano von der Linkspartei für die Wortwahl. Ich zitiere, die neu gegründete Hitlerjugend der AfD hat in Gießen ihr rassistisches Ziel erneut klargemacht. Zitat Ende, einen Ordnungsruf. Wir setzen die Debatte fort. Das Wort hat Christian Moser für die Union.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, um auf meine Vorrednerin zu antworten, wie wir Wirtschaft nachhaltig organisieren, möchte ich mit Blick auf die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland eine Antwort geben, nämlich soziale Marktwirtschaft. Die haben wir nämlich jetzt schon, die funktioniert auch. Wir wurden heute bei den Anträgen der Grünen, wurde die Union als politische Geisterfahrer bezeichnet. Ich muss dann ehrlich fragen, auch als Wahlkreisabgeordneter eines Wahlkreises, der wirtschaftlich stark geprägt ist, wer hier eigentlich der Geisterfahrer ist. Und ich möchte zurückfragen, ob Sie eigentlich wissen, was in unserem Land aktuell los ist, ob Sie mit Unternehmen sprechen, ob Sie mit Industriebetrieben sprechen, was momentan los ist in diesem Land. Dann bleibt aber offenbar nicht viel hängen. 37% der Industriebetriebe erwägen Produktionseinschränkungen oder Abwanderung. Bei der energieintensiven Industrie sind es 51%. 2/3 der Industriebetriebe sehen eigene Wettbewerbsfähigkeit als gefährdet an. In der chemischen Industrie sind 40.000 Jobs bedroht. 200 Anlagen und Werke sind in Deutschland bereits geschlossen worden. Wir haben einen offenen Brief von 80 Konzernen, die sagen, dass der aktuelle Pfad der ETS-Reduzierung eine praktisch nicht lösbare Herausforderung darstellt und dass die daraus entstehenden CO2-Kosten mehrere Milliarden Euro jährlich belaufen könnten. Wir haben einen grünen Ministerpräsidenten, der sich dafür ausspricht, die CO2-Flottenregulierung zu reformieren, um der Autoindustrie mehr Flexibilität zu geben. Wir haben eine Stahlbranche, die darauf hinweist, dass jährlich rund 40 Millionen Tonnen Stahl bereits aus Drittländern in die EU gelangen, ohne vergleichbare Klimakosten. Das ist doch der Punkt. Die Folge ist, Deindustrialisierung nutzt dem Klima nicht, es schadet dem Klima, weil die Wertschöpfung dann woanders entsteht. Sie entsteht dort, wo sie fossil entsteht. Das nutzt dem Klima nichts. Ich vertrete die Auffassung genauso wie meine Fraktion. Wachstum ist zwingende Voraussetzung für Klimaschutz und auch zwingende Voraussetzung für Akzeptanz. Und das hat man auch gemerkt, als die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie genau dieselben Punkte aufgegriffen hat, dass wir in der Klimapolitik andere Maßnahmen ergreifen müssen, die die Wirtschaft, die die Industrie nicht zu sehr überfrachten. Und deswegen ist es richtig, wie mein Vorredner Kollege Blankenburg gesagt hat, dass wir uns jetzt auf europäischer Ebene auf das Klimaziel 2040 geeinigt haben, dass wir einheitliche Standards jetzt in Europa haben, dass der Pfad, den Deutschland als Vorreiter gegangen ist, jetzt von allen anderen mitgegangen wird. Beim ETS2 hätten wir uns eine frühere Einführung gewünscht. Aber ich habe das schon mal an diesem Rednerpult gesagt, besser kommt der ETS2 ein Jahr später, als dass er gar nicht kommt. Wir haben viele Länder in Osteuropa, die werden sich mit der CO2-Bepreisung sehr schwer tun. Und wir müssen dafür werben, dass dieser ETS2, dass die CO2-Bepreisung auch kommt. Und dafür müssen wir auch für Akzeptanz werben. Beim ETS1 haben wir eine Erfolgsgeschichte erlebt. Es wurde seit 2005 circa 40% der Gesamtemissionen in Energieindustrie und Luftfahrt reduziert. Wir haben jährliche Einnahmen von 5,5 Milliarden Euro. Aber, wie auch Kollege Gebhardt gesagt hat, wir müssen der Industrie hier mehr Zeit geben. Es sprechen sich viele Industrieunternehmen aus für Kosteneffizienz, dafür, dass sie investieren wollen in Klimaschutztechnologie. Aber wenn mir Vertreter der chemischen Industrie sagen, und ich glaube Ihnen das, ich habe auch welche im Wahlkreis, wenn wir diese Regeln nicht ändern, dann ist in 5 Jahren die chemische Industrie weg. Was bringt das unserem Klima? Wir müssen hier vernünftig sein, und den Weg geht die Bundesregierung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächster spricht Marcel Quäkemeier für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am vergangenen Wochenende haben wir etwas erlebt, was sinnbildlich steht für die gesamte Klima- und Symbolpolitik von Linksgrün. Über 8.000 Polizisten mussten quer aus der Republik nach Hessen verlegt werden, einer der größten Einsätze der Bundesrepublik Deutschland überhaupt. Und wofür? Für eine Demonstration, die von linksgrünen Spitzenpolitikern wie Ihnen unterstützt und beklatscht wurde. Natürlich hat jeder das Recht zu demonstrieren. Aber wenn dieselben Parteien, die diesen gigantischen Einsatz mit allem seinem Verkehr, seinen Kolonnen und Einsatzfahrzeugen und ja, mit seinem massiven CO2-Ausstoß politisch verantworten und uns gleichzeitig belehren wollen, wir müssten uns für jeden Kilometer Autofahrt schämen, dann, meine Damen und Herren, ist es nichts anderes als Ihre Doppelmoral. Wir sollen den Gürtel enger schnallen, teure CO2-Abgaben zahlen, steigende Energiepreise hinnehmen, während Ihre Politik mit dem Megafon in der Hand Großereignisse befeuert, die tausende Liter Diesel in die Luft jagen. Das passt nicht zusammen. Und dann hören wir heute wieder die altbekannten Forderungen. Steuererhebung. Meine Damen und Herren, Inlandsflüge sind heute schon zur Hälfte aus Steuern. Und Sie wollen an die nächsten Flüge heran, während die Bahn auf der anderen Seite unzuverlässiger, überfüllter und teurer wird. Das ist keine Klimapolitik, Das ist Bürgerfernsehen mit moralischem Zeigefinger. Durch Ihre Politik verliert der Wirtschaftsstandort Deutschland stetig an Bedeutsamkeit. Alleine in meiner Region Osnabrück wird dieser Standort stetig uninteressanter für Unternehmen, wenn die letzte Inlandsverbindung vom Flughafen Münster-Osnabrück nach München auch noch wegfällt, wegen zu hoher Kosten und zu hoher Steuern. Und dann noch die CO2-Bepreisung. Jahr für Jahr erhöhen Sie die Abgaben. Das ist keine Entlastung der Bürger, sondern eine eiskalte, kalkulierte Belastung. Eine Familie auf dem Land, die Heizung, Auto und Arbeitsweg nicht so einfach austauschen kann, wird zur Kasse gebeten. Weil Sie von den Grünen glauben, man könnte das Klima retten, indem man Bürgern das Leben schwer macht. Wir brauchen Ihre Klimapolitik in diesem Lande nicht. Sie zerstören den Wohlstand und die soziale Gerechtigkeit in diesem Land, Frau Badum. Wir brauchen Innovationen statt Ihrer grünen Verbote. Wir von der AfD nehmen soziale Gerechtigkeit übrigens ernst. Wir wollen eine Politik, die selbst nach ihren eigenen Maßstäben lebt, bevor sie anderen Vorschriften macht. Zum Schutz unserer Umwelt und unserer Natur funktioniert nur, wenn die Menschen diesen mittragen. Deshalb sage ich Ihnen von den Grünen, hören Sie auf mit Ihrer Doppelmoral. Wir von der AfD versprechen soziale Gerechtigkeit und bezahlbares Leben in Deutschland. Vielen Dank.
Vielen Dank. Esra Limbacher ist der nächste Redner von der Sozialdemokratie.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir diese Woche hier wieder über Klimaschutz debattieren, weil, Herr Kollege, es geht nicht um irgendwas Abstraktes. Das liegt Ihnen, glaube ich, ist irgendwie falsch verstanden worden bei Ihnen, sondern es geht um die Lebensgrundlage in unserer Heimat, auf unserem Planeten. Da lohnt es sich zu kämpfen. Und dass Sie darüber lachen, zeigt doch eigentlich, welches Geisteskind Sie eigentlich sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Lebensgrundlage auf unserem Planeten zu schützen, das ist nicht zu lachen, sondern das ist unsere Aufgabe, nicht nur in diesem Parlament, sondern Gesamtgesellschaft. Ein Thema möchte ich heute herausgreifen. Die Klimakonferenz in Brasilien, die verschiedene Erkenntnisse gebracht hat, zwei möchte ich besonders hervorheben. Erstens, Länder, die von fossilen Rohstoffen leben, weigern sich verbindlich und zeitnah den Ausstieg aus der Nutzung zuzusagen. Das ist klimapolitisch ein Problem, und an dem wir arbeiten müssen, und natürlich auch enttäuschend, besonders überraschend ist es nicht. Zweitens, die Staatengemeinschaft ist weiterhin in der Lage, sich auf kluge und weitreichende Instrumente des internationalen Klimaschutzes zu einigen. Der Tropische Regenwaldfonds ist ein solches Instrument. Die Unterstützung der Länder, in denen die sogenannte Lunge unseres Planeten liegen, ist richtig und sie ist notwendig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland hat dafür eine Zusage von 1 Milliarde Euro gemacht. Dafür gilt mein Dank Carsten Schneider als Verhandler vor Ort, Lars Klingbeil als Bundesfinanzminister und unseren Bundeskanzler Friedrich Merz für die politische Rückendeckung. Das war verantwortungsvolle, gute Arbeit, und sie verdient ein klares Lob. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ich will, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, natürlich auch auf Sie Bezug nehmen, weil nach dieser Entscheidung, dieses Geld für den Schutz des Regenwaldes zu investieren, hat Felix Banatschak, Ihr Bundesvorsitzender, nichts Besseres zu tun gehabt, als nur zu sagen, man dürfe sich jetzt nicht auf die Schultern klopfen. Das reicht noch alles nicht, das ist viel zu wenig. Ich finde, da muss man auch mal sagen, es ist ein Stück weit respektlos. 1 Milliarde Euro werden hier investiert an Steuergeldern. Das sind Gelder, die unsere Bürgerinnen und Bürger in unserem Land erwirtschaftet haben. Dass wir den Mut haben zu sagen, wir setzen das ein für den Klimaschutz, wir setzen das ein für den Schutz des Regenwaldes, das ist mutig. Und das sollten wir nicht kleinreden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihr Antrag ist heute dagegen voll von Behaupten, ungesicherten Argumenten und rhetorischen Taschenspielertricks. Es lohnt sich kaum, im Detail darauf einzugehen. Wertvoll ist nur eher in einem Punkt. Er zeigt, wie weit sich Teile der Grünen von der Perspektive entfernt haben, die viele Menschen in unserem Land aktuell auf den Klimaschutz haben. Die Deutschen, die Menschen in Deutschland sind klüger vielleicht, als sie manchmal denken. Die allermeisten wissen und verstehen, dass der Klimawandel uns bedroht und dass wir unseren Beitrag dazu leisten müssen und auch ein Stück weit vorangehen müssen. Ihr Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ist ein anderer. Es ist ein mangelnder Respekt vor der Entscheidungskompetenz der Bürgerinnen und Bürger. Konkreter Klimaschutz ist häufig unbequem, manchmal teuer und meistens mit Anstrengungen verbunden. Viele Menschen müssen sich dazu überwinden. Er kann wie eine Wand daherkommen, durch die man irgendwie durch muss und wo man Antworten geben muss. Ihr Ansatz ist es, mit voller Geschwindigkeit gegen diese Wand zu laufen, in der Hoffnung, man bekommt irgendwann Risse und man kann durchbrechen. Unser Ansatz ist ein anderer, das sage ich Ihnen, nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern mit Überzeugungen arbeiten, die Menschen mitnehmen, soziale Antworten zu geben und nicht immer mit dem Kopf durch die Wand gehen. Meine Redezeit ist zu Ende. Ich will Ihnen sagen, mit dem Kopf durch die Wand wird man nichts erreichen in diesem Land und in dieser Gesellschaft. Unser Weg in der SPD, in dieser Koalition ist ein anderer.
Ich bedanke mich herzlich. Dass Ihre Redezeit zu Ende ist. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist Dr. Rainer Kraft für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Präsident, werte Kollegen! Mit drei Anträgen, die sich lesen wie eine verschriftliche Panikattacke, versuchen die Grünen verzweifelt, ihr Abrutschen zu verhindern. Ihre zunehmende Bedeutungslosigkeit hat einen einfachen Grund. Der Wähler ist so sehr damit beschäftigt, mit den sehr realen Folgen ihrer Deindustrialisierungspolitik umzugehen. Die Habecksche industrie- und wirtschaftsfeindliche Politik hat die Menschen in reale Existenzangst gestürzt. Sie können ihnen daher gar keine andere mehr einreden. Sie haben die Leistungsträger unserer Industrie in den Abgrund gestoßen. Bosch, Porsche, Daimler, Mahle, Trumpf, Detlefs, Felsomat, ZF und viele andere. Die bauen mehr Stellen ab pro Tag, als dass Sie Anträge noch schreiben können. Kommunen wie Sindelfingen oder Stuttgart können die öffentliche Daseinsvorsorge wegen einbrechender Gewerbesteuereinnahmen kaum noch bewältigen, während die Bürger dieser einst blühenden Regionen massenhaft entlassen werden. Niemand, wirklich niemand, der noch bei klarem Verstand ist, will diese Transformation noch mittragen. Die Alternative für Deutschland wägt die Existenz von Kommunen, Firmen und Arbeitsplätzen nicht gegen angebliche CO2-Gefahren ab. Aber wenn man es täte, dann würde man feststellen, dass die Opferung unseres Wohlstandes selbst nach den Maßstäben der Grünen umsonst ist, denn nennenswerte CO2-Einsparungen können Sie ja gar nicht vorweisen. Hätten sich die Regierungen seit 2002 zur Kernkraft bekannt, hätte man bis heute rund 2 Milliarden Tonnen CO2 einsparen können. Für Sie, die Sie so fixiert sind auf das CO2-Budget einer jeden einzelnen Kuh im Land, ist es für wahr ein brutales Armutszeugnis. Für die Arbeitnehmer kommt es aber noch schlimmer. Die Dekarbonisierungspolitik führt dazu, dass deutsche Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und damit leichte Übernahmeziele für ausländische, meist chinesische Konzerne werden. Überhaupt muss gesagt werden, dass die in Deutschland aktiven Klimaorganisationen der verlängerte Arm ausländischer Wirtschaftsinteressen sind. Sie sind die Steigbügelhalter des Pekinger Politbüros. Die Volksrepublik China ist in der Frage der Klimaneutralität aber nicht Partner, sondern betreibt dieses Geschäft als ökologische Kriegsführung. Während China seinen eigenen CO2-Ausstoß von Höhepunkt zu Höhepunkt treibt, kollaboriert es in Deutschland mit den Saboteuren der deutschen Industrie, den grünen NGOs. Dazu zwei Fakten. Erstens. Bereits heute ist der Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 in China um mehr als eine Tonne größer pro Jahr als in Deutschland. Und zweitens. Der CO2-Ausstoß der Volksrepublik China ist größer als der Ausstoß der EU, der USA und Indiens zusammen, obwohl letztere fast 1 Milliarde mehr Menschen repräsentieren. Man sieht, diejenigen, die einer erzwungenen Transformation oder einem sogenannten Green Deal das Wort reden, sind nicht die Vorreiter einer globalen Entwicklung. Diese Personen sind das, was im sozialistischen Sprachgebrauch im Allgemeinen nützliche Idioten genannt wird.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Benedikt Güdenbender von der Unionsfraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in turbulenten Zeiten. Das gesellschaftliche Klima ist angespannt. An vielen Stellen herrscht Neid und Missgunst. Und da ist es eigentlich Verantwortung der Politik, diese Gräben nicht noch zu vertiefen. Genau das macht aber der Antrag der Grünen zur Besteuerung von Luxusflügen. Er ist ein Schaufensterantrag und dient am Ende vor allem einer Sache, dem Anstoßen einer Neiddebatte. Ich setze mich
Ich setze mich aber trotzdem gerne mit Ihrem Antrag auseinander. Sie schreiben, dass sich eine internationale Allianz von Staaten für die Besteuerung von Privatjets und Luxusflügen ausspricht. Eine internationale Allianz. Was Sie verschweigen, ist die Tatsache, dass diese Allianz aus sage und schreibe 9 Ländern besteht. 9 von 198 Teilnehmerländern der Klimakonferenz unterstützen ihre Position. Das sind 4,6%. Neben den von Ihnen immer erwähnten Spanien oder Frankreich sind dies unter anderem Kenia, Benin, Somalia oder Antigua und Barbuda. Offensichtlich halten aber über 180 Staaten ihre Pläne für falsch und setzen zu Recht andere Schwerpunkte. Zu denken, dass man als Minderheit stets im Recht sei, das mag typisch grün sein, ist in der Sache aber falsch. Dann vermischen Sie in Ihrem Antrag Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Sie vergleichen das Deutschlandticket mit der Luftverkehrssteuer. Das erste ist eine freiwillige Unterstützung des Staates für Menschen. Der Staat gibt den Menschen etwas. Das zweite ist eine Steuer, die der Staat erhebt. Der Staat nimmt den Menschen etwas. Diese Steuer zu senken ist richtig, um die deutsche Luftverkehrsbranche zu stärken. Die Senkung sichert Arbeitsplätze und unterstützt Flughäfen und Zulieferer in ganz Deutschland.
Erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Wagner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, klar, gerne.
Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Präsident und Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Meine Frage richtet sich noch einmal an die Allianz, die Sie angesprochen haben. Können Sie sich vorstellen, warum Länder wie Kenia oder Somalia fordern, dass Luxusflüge höher besteuert werden? Haben Sie da eine Ahnung?
Ich stelle eine Gegenfrage. Warum sind es denn nur so wenige? Wenn die Inhalte, die Sie uns hier präsentieren, richtig wären, dann würden wir doch nicht nur über Frankreich oder Spanien, zum Beispiel aus der Europäischen Union, reden, die Teil dieser Allianz wären. Dann hätten wir doch eine weltweit breite Allianz. Und da spricht doch die Zahl für sich, dass es auch in Brasilien jetzt bei der COP eben nicht geklappt hat, dass Sie diese Allianz spürbar ausgeweitet haben. Ich bin ja gespannt, wenn Sie sagen, Schritt für Schritt wird es spürbar mehr. Ich persönlich habe da meine Zweifel, aber da können wir gerne in einigen Wochen oder Monaten dann noch mal drüber diskutieren.
Setzen Sie gerne Ihre Rede fort.
Sie stellen in Ihrem Antrag auch pauschale Behauptungen, die zumindest in Ihrer Argumentation zweifelhaft sind. Mehr lässt sich zu Ihrem Antrag aber ehrlicherweise inhaltlich nicht sagen, denn er besteht aus sage und schreibe 26 Zeilen. Darunter sind 3 Verlinkungen. Ihr Antrag lässt sich schneller lesen als eine Packungsbeilage für Kopfschmerztabletten. Dabei könnten wir die Debatte längst konstruktiv führen. Was brauchen wir zum Beispiel? Erstens, wir brauchen moderne, emissionsarme Antriebe. Hier war Deutschland bislang Weltspitze. Auch dank Ihrer Politik der vergangenen Regierung wurde diese Forschung und auch die Produktion zum Teil jetzt ins Ausland verlagert. Zweitens brauchen wir nachhaltige Flugkraftstoffe, für die wir aktuell auch im Rahmen der RED-III-Umsetzung sowie der Refuel EU Aviation wichtige Weichenstellungen für die Zukunft setzen. Und drittens, vor allem wichtig, effiziente Flugrouten statt Umlenkungseffekte. Effiziente Routen bedeutet aber nicht, dass wir Flüge einfach ins Ausland verlagern, dass man also nicht mehr aus Berlin startet, sondern plötzlich aus Posen, nur weil dort der Flug halb so teuer ist. Effizient ist es auch nicht, wenn deutsche Langstreckenflüge durch zusätzliche Kurzstrecken nach Kopenhagen, London oder Amsterdam ersetzt werden, nur damit die eigentliche Langstrecke erst dort beginnt. Denn eines ist klar, jede zusätzliche Verlagerung verursacht doppelte Starts und Landungen. Und genau diese doppelten Belastungen, die schaden unserem Klima. Und der Luftverkehr ist wichtig. Und natürlich muss der Luftverkehr auch klimafreundlicher werden. Darüber gibt es doch gar keinen Zweifel. Aber wir sollten aufhören, das Fliegen grundsätzlich als moralische Sünde zu deklarieren. Und vor allem sollte man damit aufhören, wenn man selbst auch Teil davon ist, einen großen Teil der Passagierstatistik auszumachen. Echter Klimaschutz entsteht eben nicht durch den erhobenen Zeigefinger, sondern durch entschlossene Innovation und verantwortliche Politik. Oder um es zum Ende kurz zu sagen, bitte weniger Neiddebatten und mehr klimafreundliche Technik, weniger symbolische Anträge, mehr Lösungen, die wirklich funktionieren. Und vor allem bitte aufhören, Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Der letzte Redner in dieser Debatte ist Dr. Stefan Korbach von der Unionsfraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen fordert eine nationale Sondersteuer auf sogenannte Luxusflüge. Das soll angeblich den Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit stärken. In Wahrheit ist das gefährliche Symbolpolitik. Dem Klima hilft sie kaum, unserem Land und unserer Wirtschaft schadet sie. Meine Damen und Herren, das Wort Luxus stammt aus dem Lateinischen und bedeutet ausschweifender Aufwand, Pracht und Verschwendung. Die Bezeichnung Luxusflüge könnte deshalb suggerieren, dass Privatjet- und Business-Class-Passagiere Verschwender wären. Wenn das wirklich so beabsichtigt ist, dann ist diese Zuschreibung zumindest anmaßend. Denn die Business Class ist nicht den Superreichen vorbehalten. Dort sitzen vorwiegend Menschen, die geschäftlich unterwegs sind im Interesse unserer oft weltweit agierenden Unternehmen und durch ihre Arbeit unsere Wirtschaft in Schwung halten und Arbeitsplätze sichern. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit an der Sitzbreite im Flugzeug zu messen, ist kein rationales Konzept. CO2-Emissionen hängen nicht davon ab, ob jemand in der Economy, Business oder First Class sitzt, sondern einzig und allein davon, ob der Flug überhaupt stattfindet. Und ja, auch Privatjets verursachen Emissionen. Ihr Anteil am gesamten Luftverkehr ist mit 6% aber eher gering. Gleichzeitig sind sie eine wichtige Einnahmequelle, gerade für unsere kleineren Flughäfen, wie selbst aus der zur Begründung des Antrags zitierten Quelle hervorgeht. Eine Steuer für die sogenannten Luxusflüge würde die ohnehin angespannte Lage im deutschen Luftverkehr verschärfen. Wir würden weiter an internationaler Wettbewerbsfähigkeit einbüßen und die für unsere Wirtschaft wichtige Konnektivität zugunsten von Drehkreuzen im Ausland verlieren. Meine Damen und Herren, es ist politische Folklore zu behaupten, man könnte durch immer neue Abgaben und Steuern Emissionen senken. Solche Maßnahmen führen nur zu Ausweichbewegungen. Flugzeuge werden zunehmend im Ausland stationiert, was wir schon sehen, und Geschäftsreisende meiden noch stärker deutsche Flughäfen und Airlines. Wir verlieren in Deutschland Passagiere, Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Aber die Emissionen bleiben insgesamt gleich, nur unsere Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Meine Damen und Herren, als CDU setzen wir auf eine technologieoffene und wettbewerbsfähige Klimapolitik für unseren Luftverkehr, auf wirksame Instrumente wie europäisch abgestimmte Regeln, Forschung an wasserstofffähigen Flugzeugen, moderne Flotten und auf ein wettbewerbsfähiges Steuerniveau. Deshalb reduzieren wir auch im nächsten Jahr die Luftverkehrssteuer. Meine Damen und Herren, nachhaltiger Luftverkehr gelingt sicher nicht durch das mit Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit verbrämte Abkassieren einzelner Sitzplätze. Der Antrag der Grünen verfehlt deshalb sein Ziel. Er schadet unserem Standort, trifft die Wirtschaft und hat kaum messbare Klimawirkung. Wir lehnen diesen Antrag deshalb ab.
Vielen Dank. Es war die letzte Rede in dieser Aussprache. Damit schließe ich dieselbige. Tagesordnungspunkte 8a und 8b. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 3033 und 3034 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 8c. Wir kommen nun zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 3035 mit dem Titel Luxusflüge besteuern, Klimaschutzlücke im Verkehr solidarisch angehen. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Haben die Schriftführerinnen und Schriftführer ihre Plätze bereits eingenommen? Ich brauche dafür ein Signal. Das Signal ist da. Sie haben diese eingenommen, nicht angenommen. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 3035. Die Abstimmungsurnen werden um 11.50 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Ich rufe auf den Tag.